hören in anderen Worten den Podcast der MOVE GmbH, Ihrem Wegbegleiter im betrieblichen Gesundheitsmanagement. Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Hören.
Hallo, herzlich willkommen. Eine neue Folge unseres Podcasts von der MOVE GmbH in anderen Worten. In diesem Podcast beleuchten wir das Thema gesunde Arbeit, betriebliches Gesundheitsmanagement auch mal von ein paar anderen Seiten. Wir versuchen, andere Einblicke zu bekommen. Wir versuchen aber vor allen Dingen interessante Menschen, die mit dem Thema Gesundheit assoziiert sind, wirklich miteinander zu verbinden und auch mal Meinungen in unser teilweise sehr begrenztes Feld, weil es sich ja nur auf Betriebe etc. fokussiert, mit einzubringen. Und ganz wichtig, immer noch mal im Vorfeld dazu, ist, hier sprechen Menschen miteinander. Wir haben alle Meinungen, wir tauschen diese Meinungen aus. Manchmal passen diese Meinungen zueinander, manchmal gibt es auch einen Dissens und das ist auch gut so, das wollen wir gerne. Es ist aber vor allen Dingen so, wir haben alle eine berufliche Vita, wir sprechen aber hier als Menschen mit unseren Meinungen miteinander und repräsentieren deswegen nicht zwangsläufig die Unternehmen. Nichtsdestotrotz habe ich heute einen ganz, ganz tollen Gast bei mir, der schon eine richtige Vita vorzuweisen hat. Und ich freue mich total auf die nächsten 30, 35 Minuten. Mal gucken, ob wir es hinkriegen. Christian Klose ist bei mir. Und Christian hat wirklich eine Wahnsinns-Vita. Aber bevor ich kurz dazu was erzähle, vielleicht erstmal herzlich willkommen, Christian. Freue mich, dass du bei mir bist.
Ja, hallo Bastian. Vielen Dank für die Einladung.
Christian, du hast einen richtigen Weg hinter dir. Du warst Geschäftsführer in der AOK Nordost für den Bereich Markt und hast dort quasi die Krankenkassenwelt komplett kennengelernt und bist dann für 4 Jahre ins Bundesministerium für Gesundheit mit Jens Spahn gegangen und warst dort für das Thema Digitalisierung zuständig und hast jetzt den Weg in die Privatwirtschaft gefunden und bist bei IBM Senior Consultant und setzt dich weiterhin für das Thema Zukunft der Gesundheit in allen Formen und Farben, aber sicherlich auch mit Digitalisierungsprojekten etc. ein. Sag mir, Christian, wie ist das von der Trägerschaft in die Politik, in die Wirtschaft? Wie verschieden sind die Welten?
Na, mein Thema ist ja immer relativ identisch gewesen in den Jahren. Und das ist persönlich auch eine Herzensangelegenheit für mich, nämlich das Thema Digitalisierung. Ich war ja die letzten Jahre in der AOK und in der AOK war ich immerhin 33 Jahre, also wirklich von der Ausbildung bis zur Geschäftsführung. Habe ich fast alles, was in so einer Krankenkasse Spaß macht, auch wirklich machen und verantworten dürfen. Und war dort eben die letzten 3,5, auch knapp 4 Jahre eben Chief Digital Officer, davor über 10 Jahre lang Geschäftsführer für den Markt, der übrigens auch das Thema Prävention verantwortet. Was ja schon mal ein ganz klares Zeichen ist, und da unterscheiden sich ja Krankenkassen sehr häufig, ist es eher ein Versorgungsthema oder ist es eher ein Marktthema oder wird es eben gut ausbalanciert? Letztendlich aber haben mich halt sowohl in meiner CDO als eben auch BMG-Tätigkeit natürlich die Themen Digitalisierung des deutschen Gesundheitswesens und ganz speziell alles rund um die Vernetzung, die elektronische Gesundheitsakte und das Zur-Verfügung-Stellen, das Nutzen von Daten getrieben, immer mit dem Ziel, die Versorgung durch Daten, mit Daten besser zu machen. Deshalb war der Sprung eigentlich ein relativ kleiner von eben einer Krankenkasse in eine oberste Bundesbehörde, weil ein Ministerium ist eben eine sogenannte oberste Bundesbehörde und dann eben in die freie Wirtschaft. Und jetzt bin ich eben seit knapp einem halben Jahr Partner übrigens bei IBM.
Oh, Entschuldigung.
kein Problem. Als Partner bei IBM und verantworte dort halt letztendlich die Themen, die mich halt auch vorher bewegt haben. Und für mich ist es eben das Interessante, und das ist ja die Fortschreibung eben der Geschichte, die ich erlebt habe, eben jetzt aus der Industrieperspektive die Dinge voranzubringen. Und das ist halt etwas, was mich tatsächlich die letzten Jahre auch immer wieder begleitet hat, Dinge auch mal wirklich zu Ende zu führen, wirklich nicht immer nur zu beginnen, weil ich glaube, das ist eines der großen Probleme, das wir auch in Deutschland haben, speziell auch im deutschen Gesundheitswesen zum Thema Digitalisierung, dass uns halt häufig die Execution auf den letzten Metern halt fehlt, wirklich das Beenden, das Durchführen. Und deshalb war es für mich jetzt ein konsequenter Schritt, eben jetzt hier auch zur IBM zu gehen.
Also super spannend und auch sehr nachvollziehbar für mich. Und ich, also keinen der Teile sollte man missen. Ja, also du hast eine riesige, lange Erfahrung in dieser öffentlichen Trägerschaft Krankenkasse gemacht. Und also man neigt in Deutschland ja dazu, Krankenkassen auch ein bisschen neudeutsch zu bashen. Ja, das ist, glaube ich, nicht immer richtig, um ehrlich zu sein. Also man muss auch verstehen, wie komplex dieses Geschäft an sich ist, wie komplex das Versorgungssystem in Deutschland ist, auch gar kein furchtbar schlechtes Versorgungssystem, ganz im Gegenteil, ein sehr gutes Versorgungssystem ist. Und wir auch in Sachen Vorsorge, zumindest mal von den gesetzlichen Grundlagen, schon ein Vorreiter sind und für bestimmte Bedingungen gesorgt haben. Die gibt es in anderen Ländern nicht. Ja. Ich finde es dann spannend zu sagen, okay, und jetzt möchte ich verstehen, warum vielleicht ab und zu mal Menschen Grübelfalten auf die Stirn bekommen haben, wenn ich noch in der AOK oder im Ministerium sitzend mit den privaten Dienstleistern gesprochen habe. Und Execution Level ist, glaube ich, der richtige Begriff, ja, es zu Ende zu bringen. Nichtsdestotrotz, wenn man so lange auch von diesen Digitalisierungsbestreben etc. Getrieben wurde, davon ja auch selber überzeugt ist. Wie ist das? Wie vermeidest du, dass du, wenn du digitalen Wandel gestalten kannst, und jetzt kannst du ihn ja noch mehr gestalten, wie vermeidest du, dass du da nicht um der reinen Digitalisierung willen zu schnell wirst? Ich habe immer das Gefühl, gerade wenn ich so aus meiner eigenen Perspektive auf Unternehmen zum Beispiel gucke, das sind jetzt keine Sprinter im Bereich Digitalisierung. Und viele sind leider auch Marathonläufer, die dann bei Kilometer 30 zusammenbrechen. Gibt es da einen Tipp von dir? Oder hast du da ein Gefühl zu?
Na, erstmal ist es, finde ich, schon schwierig, von zu hoher Geschwindigkeit bei der Digitalisierung des deutschen Gesundheitswesens zu reden. Weil, wenn man sich mal anschaut, wann haben wir begonnen, darüber zu reden? Das war Anfang der 2000er. Mit wirklich der elektronischen Gesundheitskarte. Wir hatten zwischendurch ein Moratorium, wo wirklich über Jahre gar nichts passiert ist. Wir haben jetzt eine Neuaufstellung der Gematik. Das ist ja die letztendlich Organisation, die für die technische Umsetzung verantwortlich ist. Wir haben also eine ganze Menge am Ende des Tages getan, aber draußen angekommen. Und das ist ja bei denjenigen, die Geschwindigkeit merken oder eben nicht merken, ist relativ wenig. Und deshalb müssen wir aus meiner Sicht eben eher deutlich mehr Geschwindigkeit aufnehmen. Das sehen wir auch im internationalen Vergleich. Deutschland ist, egal welche Rankings man sich da anschaut, und da gibt es zahlreiche, im internationalen Vergleich immer auf den letzten 2, 3 Plätzen. Mhm. Also wirklich im besten Umfeld des Eurovision Song Contest befinden wir uns halt immer ganz hinten. Das kann aber ja für uns nicht eine Triebfeder sein, sondern die Triebfeder muss ja eben sein, auch entsprechend unseres Standards und unserer Ansprüche natürlich viel, viel weiter vorne zu sein. Deutschland ist eine der besten Industrienationen und hat eben auch eines der besten Gesundheitswesen. Das muss man ganz klar sagen. Die Gesundheitsversorgung in Deutschland ist exzellent. Ich würde aber auch immer sagen, das ist die noch.
Ja.
Weil wir haben natürlich massive Probleme in Deutschland. Wir haben immer mehr Patientinnen und Patienten, weil Menschen älter werden, aber leider eben auch kränker werden. Wir haben eine sehr starke Zunahme von Volkserkrankungen. Und wir haben auf der anderen Seite immer weniger Ärztinnen und Ärzte und Leistungserbringer. Die ganze Diskussion um die Pflege zeigt ja sehr deutlich auf, dass wir ein Problem haben. Und hier kann Digitalisierung eben eine ganz massive Unterstützung bieten. Digitalisierung alleine ist nicht die Lösung des Problems, aber Digitalisierung bietet eben Ansätze. Eben wenn wir auch Themen ernst nehmen wie wirklich die Bekämpfung von Krebs durch personalisierte Medizin, dann brauchen wir eben auch die Daten von Menschen für Menschen. Wenn wir wirklich ernst nehmen, und auch das beobachten wir, dass wir immer weniger Ärztinnen und Ärzte in der Fläche haben, dann kann Telemedizin eben hier eine Unterstützung bieten, dass Menschen nicht von A nach B sehr lange fahren müssen, sondern dass sie überall, unabhängig von ihrem Wohnort, eine gleich gute Behandlung bekommen wie der Berliner, der neben der Charité wohnt. Und das hat ja was mit Gerechtigkeit zu tun. Und deshalb ist Digitalisierung halt letztendlich ja etwas Positives. Es sorgt für eine bessere Versorgung, es sorgt für höhere Qualität und gleichzeitig eben auch für mehr Versorgungsgerechtigkeit. Und das können wir eben genauso in der Versorgung wie in der Vorsorge einsetzen. Weil natürlich in der Vorsorge durch Gamification, durch Nudging und so weiter Digitalisierung hier eine ganz andere Perspektive bietet. Einen ganz klar besseren Spiegel auch, was muss ich für mich tun, damit ich gesund bleibe. Ich finde das schon interessant, wenn ich mir Angebote anschaue, von, und das ist ja alles kein Science-Fiction, sondern die gibt es mittlerweile, halt wirklich sagen kann, als Patient von multipler Sklerose, was passiert, wenn ich meinen Lebensstil eben ändere? Welchen Einfluss hat das auf meine Schubintensität etc.? Und das kann ich halt, und das ist mittlerweile schon auch so niedrigschwellig hier ausgelegt, dass es eben nicht nur ein Arzt versteht, der sich eben mit den Leitlinien dann auskennt, der Fachgesellschaft, sondern dass ich halt wirklich als Patient sagen kann, okay, wenn ich meine Ernährung umstelle, hat das folgende Auswirkungen. Wenn ich mehr Sport treibe und genau dann definiert, was bedeutet das, hat das folgende Auswirkungen auf mein Leben, auf meine Gesundheit. Und das, finde ich, sind halt schon ganz klare Vorteile. Und das geht ja dann eben bis hin zum digitalen Zwilling, wenn wir halt wirklich über insbesondere Krebstherapien und so weiter reden, wo Genombehandlungen eine Rolle spielen. Andere Länder sind da schon deutlich weiter. In Deutschland tun wir uns da eben noch schwer. Und das ist keine Frage der Technik. Mhm. Wäre ja irgendwie auch schlimm, wenn wir als Industrienation sagen, das ist eine Frage der Technik, sondern es ist am Ende eine Frage des Wollens. Mhm. Und dann sind wir eben wieder bei dem Thema, kommt aus dem Wollen eben ein Tun? Und das ist halt, da ist häufig eine Sollbruchstelle in Deutschland, dass wir häufig noch hören, ja, ich will ja, ich bin gar kein Gegner der Digitalisierung. Und dann kommt aber immer das Aber. Und das Aber bedeutet eben, ich will mich ja gar nicht auf ein neues System einstellen. Ich will nicht, dass mein Personal nochmal anders denken muss. Dass mein Bildschirm plötzlich logischerweise eine andere Eingabemaske hat, dass mein Patient hier etwas, dass ich ihm etwas erklären muss, etc. Und das ist natürlich das, was wir immer erleben in jeder Transformation. Und deshalb beginnt der Weg ja damit, dass wir erstmal begreifen, dass all das, was wir vor uns haben, eben gar keine Frage der Technik ist, sondern es ist eine Transformation.
Lass uns das Thema gerade einmal festhalten. Ich würde gerne noch eine Zwischenfrage stellen, aber ich finde das wahnsinnig wichtig, was du gerade gesagt hast. Und für mich ist das Schlüsselwort, das da dahinter steckt, ist Digitalisierung als Instrument bzw. als Unterstützungsinstrument zu verstehen und nicht als generalistischen Lösungsansatz. Denn da kann ich aus meiner eigenen Erfahrung im Bereich der Vorsorge oder gesunder Arbeit sprechen, wo also viele Dinge an digitalen Angeboten scheitern und das hat eben nichts mit dem Inhalt dieser digitalen Angebote in Wirklichkeit zu tun, sondern da geht es um ganz andere Mechanismen. Nichtsdestotrotz, wir zwei können ein kleines Spiel spielen, beziehungsweise ich stelle die Frage, du antwortest. Jetzt hast du ja so viel Erfahrung, das hast du, glaube ich, auch gerade schon gezeigt, in wie viele Richtungen deine Gedanken gehen. Nehmen wir an, Karl Lauterbach erscheint dir als gute Fee. Was sind deine drei Wünsche an ihn?
Also ich hätte in jedem Fall einen ganz großen Wunsch und dann wäre ich schon glücklich. Und der hat ganz viel eben wirklich dann auch mit Digitalisierung zu tun, dass das, was letztendlich in den letzten Jahren aufgebaut wurde, und zwar mit Unterstützung ja der Teile der jetzigen auch Ampelkoalition, das muss man ja sagen, dass das halt weiter vorangetrieben wird. Weil Politik hat halt häufig immer wieder einen Nachteil, man denkt halt in Legislaturperioden. Und natürlich hat jetzt im Dezember eben eine neue Legislaturperiode begonnen, aber das Fatale ist ja, wenn man die Dinge, die davor passiert sind, außer Acht lässt und sie einfach nicht einfach weiter voranbringt. Und deshalb ist für mich ganz wichtig, und das ist eigentlich mein größter Wunsch, und da spreche ich, glaube ich, auch noch für meine ehemaligen Kollegen im Bundesgesundheitsministerium, dass halt wirklich das, was auf den Weg gebracht wurde, jetzt sowohl top-down als eben auch button-up weiter vorangebracht werden kann. Weil da sind halt ganz, ganz gute, super regulatorische Ansätze dabei, die eben genau das ermöglichen, was wir besprochen haben, dass Digitalisierung eben letztendlich sich entfalten kann, und zwar Schritt für Schritt. Mhm. Auch das war letztendlich ja über die letzten 4 Jahre ein schwieriger Prozess, und wenn der auch beibehalten werden kann, dass Gesetzgebung eben auch iterativ erfolgt im Sinne eines agilen Vorgehens, dass man eben nicht sagen kann, wir schreiben ein Gesetz pro Legislaturperiode, wo wir alles abbilden und glauben, das trifft dann auch noch den Zeitgeist und die Möglichkeiten, die da sind. Ja. Dass man hier eben genauso sagt, im Sinne von Versuch und Irrtum, was für Gesetzgebung wirklich schwer ist, und das war am Anfang auch im Gesundheitsausschuss des Deutschen Bundestages, gab es dann natürlich auch den einen oder anderen irritierten Gesichtsausdruck, so würde ich es einfach mal formulieren, als ich das halt mal vorgestellt habe.
Das glaube ich.
Aber am Ende des Tages ist es halt wichtig, dass wenn wir den Markt steuern wollen, der halt eine ganz andere Geschwindigkeit hat als das, was Politik auch machen kann. Da müssen wir aber probieren, wenigstens so nah wie möglich da dran zu sein. Und das können wir eben nur wirklich durch Iterationen, dass wir halt wirklich sagen können, wir müssen mal sehen, auch im Sinne eines Lautstärkeregler, wir bringen erstmal ein Gesetz auf den Weg und dann müssen wir eben justieren. Müssen wir es lauter oder müssen wir es leiser machen, damit eben mehr oder weniger gegen Widerstand oder Akzeptanz eben kommt, je nachdem, was man eben auch braucht. Und ich glaube, das sind wichtige Erkenntnisse. Und wenn das weitergetrieben wird, und zwar nicht nur auf das Feld der Digitalisierung bezogen, sondern genau genommen auch auf ganz, ganz viele andere Felder. Und ich war sehr, sehr positiv begeistert, als am Ende der letzten Legislaturperiode wurde das Kanzleramt dann auch auf mich zukam und gefragt hat, wir erstellen gerade eine Studie zum Thema eben agile, iterative Gesetzgebung, ob ich da eben auch für ein Interview zur Verfügung stehen würde, weil ich das eben am Anfang mit auf den Weg gebracht habe, diesen Gedanken. Das hat mich dann schon sehr gefreut, dass man halt sehen kann, auch dort ist das letztendlich aufgenommen worden im Sinne von, die Zeiten verändern sich eben und die Veränderung bedeutet eben auch eine Veränderung im Handeln, zumindest die Erforderlichkeit des Veränderns. Und deshalb, wenn dieser Wind des Wandelns wirklich aufgenommen wird, dann ist das quasi mein Herzenswunsch an das BMG.
Ja, super spannend, Christian. Vielen Dank. Du hast ja, wir hatten ja gerade gesagt, wir greifen dieses Thema Unterstützung oder Digitalisierung als Unterstützung auf. Gleichzeitig ein genau richtiger Wunsch, ja, wie du ihn formuliert hast, finde ich, kontinuierlich weiterzuarbeiten an dem bereits Geleisteten, darauf aufzubauen. Super. Das ist übrigens was sich mit dem Thema Gesundheitsmanagement und gesunder Arbeit wirklich gleicht. Das geht leider nicht in 14 Tagen. Und ich finde diesen Aspekt der Agilität und der agilen Steuerung extrem spannend, um ehrlich zu sein. Und du hast recht, es geht ja nicht nur um Digitalisierung bei dieser Agilität, sondern da geht es ja um ganz viele Dinge im Versorgungs-, aber auch im Vorsorgebereich. Lass uns mal da einen kleinen Blick reinnehmen. Mein Blick auf diesen Markt ist, es gibt da drei Spieler, die drei unterschiedliche Interessen in dem Sinne haben. Es ist die gesetzliche Krankenversicherung, die nach § 20 SGB 5 für das Thema Prävention in Lebenswelten, damit eben auch Arbeit entsprechend beauftragt ist und diesen politischen Auftrag umsetzen muss. Es gibt die Unternehmen und die wünschen sich durch den Einsatz von gesunder Arbeit, sagen wir mal, nicht nur moralische Absolution, ja, sondern das sind betriebswirtschaftliche Kennzahlen, die da im Hintergrund spielen. Das ist auch in Ordnung so, ja, sonst müssten wir das Thema nicht machen. Und es gibt die Dienstleister und die wollen logischerweise ihre Dienstleistung erbringen. Die haben unterschiedliche Agendas, aber am Ende des Tages brauchen sie natürlich auch Aufträge, denn wir reden ja von einem wahnsinnig fragmentierten Markt. Und dieser Begriff Fragmentierung, das ist eigentlich mein Punkt, mit dem ich da rein möchte. Egal, ob wir von der Vorsorge sprechen oder von der Versorgung. Ich glaube, in beiden Fällen haben wir extrem fragmentierte Märkte und Digitalisierung könnte ja helfen, anstatt hinderlich zu sein, denn hinderlich ist die Fragmentierung. Also glaubst du, aus deiner Perspektive, könnte man zum Beispiel über eine einfachere Form der Digitalisierung in der Vorsorge diese drei Spieler besser miteinander einen und vielleicht damit auch so ein bisschen ein Vorbild für die Vorsorgung machen? Du hast auch über Chancengerechtigkeit gerade noch gesprochen. Das, finde ich, legitimiert sehr, sehr vieles. Und da wäre meine Frage eigentlich hingehend zu sagen, also Digitalisierung als Unterstützung, um Wandel voranzutreiben, weil er auch einfach notwendig wird. Man kann sich auf den Status quo nicht ausruhen, den wir haben.
Ja, also aus meiner Sicht ist das Thema zweigeteilt. Das eine ist ja wirklich die Grundlage zu schaffen für digitale Angebote. Eben letztendlich eine Plattform, eine Vernetzung, eine Struktur. Und das andere sind die Angebote, die dann eben auf der einheitlichen, interoperablen Infrastruktur laufen. Mhm. Und wir haben in Deutschland tatsächlich das Problem, dass wir ganz häufig einen Wettbewerb um die beste Infrastruktur haben.
Okay.
Insbesondere im Gesundheitswesen. Und dann wundern wir uns, dass sich gar keine durchsetzt. Weil natürlich jeder glaubt, er wird das schaffen, obwohl alle einen Marktanteil haben, der halt deutlich unter 50%, das ist das, was man halt braucht, um letztendlich Marktdurchdringung zu erzielen. Aber da kenne ich weder im Gesundheitswesen einzelne Player, noch eben auch in gesundheitsnahen Branchen ist das sehr, sehr schwer. Dass wir sehr, sehr häufig eben erleben, sehr viel Kraft wird in diese infrastrukturelle Arbeit gesteckt und dadurch werden halt gar nicht die Patientenreisen abgebildet, auch das Thema UX, UI wird häufig gar nicht so weit abgebildet, wie es sein müsste. Und dann wundern wir uns auf der anderen Seite, dass eben Apple und andere eben letztendlich die viel, viel weiter sind, was eben insbesondere UX, UI angeht und eine ganz andere Marktdurchdringung eben auch haben. Dann auch plötzlich Märkte wie Gesundheit für sich entdecken. Das muss man ganz sagen. Und genau das ist so ein bisschen das, was mich auch eben antreibt, zu sagen, lass uns doch mal schauen, wie können wir denn erstmal eine gemeinsame Grundlage für uns schaffen, die eben letztendlich natürlich verschiedenste Anforderungen erfüllt. Sie muss sicher sein, das ist total klar. Ich will auch das Thema Datenschutz, Datensicherheit gar nicht immer kleinreden. Das ist total wichtig. Wir reden hier über die wichtigsten Daten über einen Menschen, nämlich seine Gesundheits-Krankheitsinformation. Aber wir dürfen eben genau diese Diskussion nicht immer benutzen, um gar nichts zu tun. Weil wenn wir eben nichts machen, dann machen es definitiv eben andere. Und die haben ganz andere, logischerweise, Perspektiven, was sie mit Daten dann tun, als wenn es eben das klassische Gesundheitssystem ist. Egal, ob es eben wirklich zertifizierte Leistungserbringer, erweiterte Leistungserbringer oder eben ganz klassisch sogar Ärztinnen und Ärzte und so weiter sind. Wir machen uns das in Deutschland halt sehr, sehr kompliziert, was genau eine solche Zugriffsmöglichkeit, eine solche Infrastruktur angeht. Und häufig hilft es ja einfach mal in andere Länder zu schauen, was wird denn dort eben umgesetzt. Und in ganz Europa gilt eben die Datenschutzgrundverordnung. Aber Deutschland ist halt irgendwie noch ein Hort, wo sie scheinbar noch stärker gelten muss als in ganz im übrigen Europa. Und das ist halt schon in sich natürlich schräg, wenn man halt wirklich sagt, wir wollen dieselben Datenschutz- und Datensicherheitsgrundsätze wie eben in ganz Europa. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, weil auch das sehr hilfreich ist für alle Dinge, die da kommen, eben den europäischen Datenschutzraum etc., den europäischen Datennutzungsraum, wo wir halt wirklich sagen, wir wollen eben die Daten ja für Forschung, genauso für die Entwicklung von Leistungsangeboten und sei es eben aus der Versorgung oder eben der Vorsorge, nicht irgendwie aus China oder eben aus den USA einkaufen. Weil dort haben wir eben andere Modelle, die, glaube ich, sich nicht mit unseren, jedenfalls nicht mit meinen persönlichen Wertevorstellungen eben in Einklang bringen lassen, dass der Patient der Herr seiner Daten ist. Aber wenn der Patient ihm seine Daten zur Verfügung stellen will, dann soll er das eben auch dürfen, dann sollen wir ihm das als Staat eben auch nicht untersagen. Das ist meine persönliche Perspektive. Und wenn wir eben so etwas aufbauen, dann hilft das eben, um letztendlich entsprechende Modelle wirklich weiterzuentwickeln auf einer sicheren Infrastruktur. Und dann wird eben der Wettbewerb darüber ganz klar gelebt, wer hat die besten Angebote? Wer hat denn jetzt das beste Vorsorgeprogramm, das eben im Bereich der betrieblichen Prävention für Mitarbeiter dann halt wirklich den größten Nutzen stiften kann? Wer hat das beste Versorgungsprogramm etc.? Das ist ja eigentlich das, was uns treiben soll und eben nicht der Wettbewerb um eben eine Infrastruktur. Und auch wenn ich das als Industrieunternehmen so gut finden würde, wenn wir 3 oder 4 bauen, das erhöht ja die Chance, dass auch IBM 3 oder 4 baut, aber das ist halt am Ende des Tages nicht das, wo wir uns sehen, sondern wir sagen eben, wir wollen auch als IBM ja großen Nutzen stiften für die Versorgung. Das ist das, was uns eben treibt. Und wir wollen endlich, dass die Dinge, die eben entwickelt werden und zur Verfügung gestellt werden, auch wirklich in der Realität, in der Versorgungs- oder Vorsorgerealität ankommt. Das ist eben auch dort jetzt aus der Industrieperspektive natürlich das, was uns treibt und gar nicht das Entwickeln, sondern wirklich, dass es genutzt wird. Und hier gibt es immer ein Beispiel, auch das ja unter der Federführung von IBM eben entwickelt wird, nämlich den Kopfpass, wo wir eben mittlerweile über 240 Millionen Impfzertifikate ausgestellt haben. Das funktioniert ja auch, weil wir in Deutschland ja häufig die Diskussion haben, wenn wir die Telematik-Infrastruktur nutzen und wir nutzen hier die Telematik-Infrastruktur, dann kann die das gar nicht, die bricht zusammen. Und mittlerweile in einem Jahr, vor knapp einer Woche, war eben der Einführungstag für den digitalen Impfnachweis. Man vergisst das ja immer so schnell, dass das wirklich schon ein Jahr her ist, aber das war vor einem Jahr. Und 240 Millionen ist halt schon eine Hausnummer, muss man ganz ehrlich sagen. Das ist natürlich da noch Digitalisierung zu Fuß, weil es trotzdem Ausdruck erstmal, aber trotzdem die Infrastruktur dahinter, Das ist ja das Entscheidende. Hat halt einen Lackmustest bestanden, dass es geht. Und dann ist es egal, ob das ein Rezept ist oder ob das eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung oder ein Befundbericht ist oder eben das Impfzertifikat. Mhm. Letztendlich ist es mal wichtig, dass Dokumente sicher von A nach B transportiert werden können. Und Dokumente meinen hier ganz konkret Daten von A nach B. Und das ist eben so das Entscheidende, wenn wir sagen, die sind auch noch strukturiert, diese Daten. Ich kann sie weiter nutzen, ich kann sie als Patient nutzen. Ich kann eben damit auch Anwendungen nehmen, die es mir ermöglichen, dass ich halt wirklich länger gesund bleiben kann, dass ich was im Sinne der Vorsorge mit meinen bisherigen Gesundheitsinformationen tue, die halt mehr sind als Gewicht, Alter und Geschlecht, wie es ja häufig der Fall ist, und dass ich sehr individuelle Angebote auch noch dann in Anspruch nehmen kann. Dann ist das halt schon für mich ein Weg, der uns halt hilft, als auch letztendlich Wirtschaftsstandort dafür zu sorgen, dass Menschen länger gesund sind, länger arbeiten können und am Ende des Tages auch produktiver und auch glücklicher sind.
Und in Ergänzung finde ich super, wir haben ja auch was ganz Paradoxes. Du hast mal in einem Vorgespräch was zu mir gesagt, es hat mich wirklich beeindruckt und lange drüber nachdenken lassen. Du hast gesagt, Deutschland hat gar kein Problem mit der Digitalisierung, Deutschland hat ein Problem mit Daten und mit Daten umzugehen. Und das ist das Erste, was wir ändern müssen. Und tatsächlich, du hattest ja gerade von der Infrastruktur gesprochen, also von Verhältnissen. Auf dieser Verhältnisebene wird dann wirklich um jeden Datenpunkt im wahrsten Sinne des Wortes gekämpft, verbissen, ja, und gegengehalten und fürgesprochen und so weiter und so fort. Und paradoxerweise, ich nehme mich jetzt mal nicht als den Durchschnittsdeutschen, aber irgendwie so halb repräsentativ, ich trage natürlich, gerade angesprochen, ja, hier so eine Apple Watch an der Hand und bin vollkommen bereit, da alle Daten rüberzuwerfen, wie auch immer, damit ich kleine bunte Kreise sehe, ja, und mich selber belohne sozusagen. Deswegen meine Frage, also ja, da gibt es eine Missbrauchsanfälligkeit, aber sagen wir mal so, das ist ein redundantes Problem in meiner Welt, das Wirtschaft ganz oft hat, wenn sie neue Technologie durchsetzen muss oder möchte natürlich oder neue Märkte ermöglichen möchte. Und das hat nicht mit Raffzahn Geld verdienen zu tun, sondern wirklich mit helfen. Ja, also Unternehmen haben immer zwei Aufträge, Profit, und das ist auch in Ordnung, aber auch Sinn. Und ich glaube, dieser Sinn beim Thema Versorgung, den haben wir argumentiert. Also das muss da sein. Und es wird auch nur über die Vorsorge in eine gute Versorgung gehen. Das bietet einfach unsere Altersstruktur nicht anders mehr an. Deswegen meine Frage, glaubst du, es wäre sinnvoll, sich über Bereiche, in denen Daten sowieso sehr bereitwillig hergegeben werden von Menschen, auch in dieses Thema Gesundheit hineinzubringen, ohne missbräuchlich zu werden mit den Daten, aber wenn ich einem Menschen ein Benefit gebe, dann ist er ja auch bereit, mir seine Daten dafür zu geben, um dieses Benefit zu bekommen. Und ich nehme mal die gesetzliche Krankenversicherung, selbst dort gibt es ja zum Beispiel Gruppentarife. Und diese Gruppentarife versprechen dann eine Rückvergütung oder es wird ein bisschen günstiger oder dies, das, Ananas. Dann sind Menschen plötzlich bereit, ganz, ganz viel zu tun, obwohl es ja um vermeintliche Kleinigkeiten geht. Also mal ganz blöde gesagt, haben wir ein psychologisches Problem mit Daten in Deutschland und gar kein faktisches?
Ich würde sagen, noch einen Satz davor, bevor ich auf die Daten eingehe. Ich finde erstmal gut, dass wir in Deutschland ein Solidaritätsprinzip haben, wo Kranke durch Gesunde unterstützt werden, mhm. Alte durch Junge etc., Gutverdienende unterstützen weniger Gutverdienende. Das ist, glaube ich, eine der größten Errungenschaften, die auch unser Gesundheitswesen ausmacht. Und das kann durch Daten gestützt werden, weil wir häufig die Diskussion haben, deshalb war es mir wichtig, das vor die Klammer zu ziehen, ist denn das Solidaritätsprinzip aber nicht auch ein Prinzip, das gegen eine Nutzung von Daten spricht? Und für mich ist das überhaupt nicht so, sondern es ist so eher noch erforderlich, weil eben Daten wirklich helfen können, genau diese Brüche, die wir hier haben, die haben wir ja an ganz vielen Stellen, egal ob das von der Vorsorge zur Versorgung ist, in der Versorgung, ambulant, stationär, Pflege, Rehabilitation, wo wir überall Brüche drin haben, wo Informationen über den Patienten einfach nicht fließen, nicht zur Verfügung stehen und dadurch nicht zu einer optimalen Versorgung führen, im Zweifelsfall sogar zu einer schlechten Versorgung bis hin auch das ist ja leider so durch Wechselwirkung etc. bei Medikamenten. Es sterben ja Menschen, weil Daten nicht zur Verfügung stehen, die eigentlich bekannt sind. Aber sie stehen im Moment der Behandlung eben nicht zur Verfügung. Und deshalb ist für mich ganz wichtig, dass es wirklich einen Kreislauf gibt aus der Vorsorge über die Versorgung bis hin zur Versorgungsforschung. Und aus der Forschung geht das dann alles wieder zurück, dass wir halt wirklich sagen können, Daten sind ja erstmal was Positives. Dass wir das auch wirklich so nutzen und auch so akzeptieren und verstehen, also wirklich Daten nutzen. Mhm. Dann haben wir als zweiten Punkt, in der Tat haben Deutsche auch kein Problem mit Daten per se. Also auch in Deutschland ist die Dauer des Akzeptierens der Datennutzungsbestimmungen auch bei 2 Sekunden wie im Rest der Welt. Wir brauchen also nicht länger, wir steigen da jetzt nicht plötzlich ein in Deutschland und lesen die von vorne bis hinten. Das ist halt wie überall auf der Welt. Es gibt ja mal diesen Running Gag, dass eben Google mal jahrelang in ihren AGBs Nutzungsbestimmung letztendlich aufgenommen hat, was passiert bei einer Zombie-Apokalypse. Und dass es halt sehr, sehr lange gedauert hat, bis es jemand aufgefallen ist. Ich weiß gar nicht, ob das stimmt. Ich kenne das immer nur so als Treppengeschichte. Mich würde es nicht wundern, wenn es so gewesen wäre. Weil logischerweise muss man halt schauen, vieles ist halt zur rechtlichen Absicherung, hat in der Realität aber natürlich letztendlich keine Bewandtnis. Und deshalb ist für mich ganz klar, Menschen haben per se erstmal gar kein Problem mit Daten, wenn sie halt einen Vorteil haben. Bei Gesundheitsdaten muss man natürlich schon schauen, dass nicht, weil ich einen Vorteil bekomme, ich womöglich Gesundheitsdaten zur Verfügung stelle, die dann halt nicht geschützt sind. Das finde ich auch wichtig. Deshalb sind Gesundheitsdaten nochmal stärker schützenswerte Daten. Wenn aber ich bereit bin, diese Daten zu teilen und dann auch in anonymisierter, pseudonymisierter Art und Weise etc., dann finde ich es halt schwierig, wenn ich es nicht darf am Ende des Tages. Und genau diese Möglichkeit muss man ja eben schaffen, damit ich eben nicht nur über eine informierte Einwilligung, wo ich es halt ohne Probleme darf, also mit einer informierten Einwilligung kann ich Google, Facebook und Co. all meiner Daten, auch meine Gesundheits-, meine Kontodaten, ich darf alles geben. Ich muss halt in der Tat nur eine informierte, zweckgebunden muss sie auch sein. Also ein paar Anforderungen, also ein Einwilligungsformular, wo ich halt einen Haken dran setzen, habe ich aber gerade gesagt, dauert auch nur 2 Sekunden. Aber ich darf es eben nicht unbedingt der Charité halt zur Verfügung stellen im Zweifelsfall für ein Forschungsvorhaben. Und das sind halt schon Punkte, die finde ich, die muss man halt angehen und hier dafür sorgen, dass sie halt gleichermaßen schützenswert betrachtet werden. Und zwar nicht aus einem Fokus der Verhinderung, sondern aus einem Fokus, wie können wir eben dafür sorgen, dass das eben auch passieren kann, dass Menschen eben ihre Informationen, wenn sie es denn wollen, freiwillig zur Verfügung stellen können, damit eben letztendlich dann auch Forschung und ihre Versorgung dann auch besser werden kann. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und deshalb hat das wenig damit zu tun, dass Menschen keine Daten wollen. Menschen sind auch in Deutschland nicht gegen Digitalisierung. Das gilt auch für alle im Gesundheitswesen. Da sagt ja auch keiner, ich will übrigens meine Abrechnung gerne so wie früher wieder mit Krankenscheinen durchführen. Ich fand das immer total toll, wenn wir einmal im Quartal die Praxis geschlossen haben und dann saßen wir da alle und haben quasi auf den Schreibtischen alle Scheine sortiert. Das will doch auch gar keiner mehr, logischerweise. Es will auch keiner mehr ein Navi missen und sagen, ich fand das so schön mit dem Falkplan, ohne Klimaanlage im Auto nach Italien zu dritt zu sitzen. Da kann ich mich auch noch dran erinnern mit meinen Eltern oder so. Ich habe da nicht so schöne Erinnerungen dran, wenn wir plötzlich an der Autobahnausfahrt vorbeigefahren sind, weil die Karte falsch rumgehalten wurde und ähnliches. Von daher glaube ich, das, was wir erleben an Digitalisierung in allen Bereichen des Lebens, in Deutschland auch, mit Ausnahme des Gesundheitswesens, das halt wirklich so ein Stück wie so ein gallisches Dorf immer noch betrachtet wird. Um uns herum passiert halt ganz viel Digitalisierung, aber im Gesundheitswesen geht das nicht. Da haben wir auch plötzlich gar keinen Nutzen davon. Wie oft ich die Debatte höre, das nützt mir doch aber gar nichts. Wo halt sagen wir uns, natürlich muss Digitalisierung einen Nutzen stiften. Wir müssen uns aber auch ehrlich machen, dass nicht jede Handlung einen 1:1 Nutzen stiftet. Wenn ich als Arzt, wie meine Schwester ist Ärztin, wenn sie als Ärztin Notfalldaten erhebt über einen Patienten, den sie sowieso kennt, dann stiftet das für sie per se jetzt erstmal gar keinen Nutzen, weil sie hat die Daten ja.
Ja.
Der Nutzen ist aber dann für die Kolleginnen und Kollegen in den Krankenhäusern und vor allen Dingen für den Patienten ja. Das ist doch das Entscheidende. Und wir führen aber immer häufig, was habe ich denn für einen Vorteil davon, wenn jetzt die Krankenkasse plötzlich die AU-Bescheinigung digital bekommt? Und sagen, ja, das ist natürlich erstmal nur Mittel zum Zweck. Und deshalb müssen wir ja schon schauen, wie wir A, die Diskussion ehrlicher führen und B, müssen wir natürlich auch, das ist auch ganz wichtig, natürlich müssen auch Ärzte eindeutige Use Cases erleben, wo sie Vorteile haben. Und da bietet eben Digitalisierung ja ganz viel. Ich bleibe dabei, das, was wir im Moment haben, die Telematik-Infrastruktur, das ist halt so wie das Internet in den 90ern. Das hatte ja auch erstmal gar keinen Vorteil, außer dass man, also ich hatte noch mein Modem, wo ich den Telefonhörer drauflegen musste, wo man logischerweise in der Zwischenzeit nicht telefonieren konnte. Das hat eine Viertelstunde gefühlt gedauert, bis man eingewählt war. Und ich habe es genommen, um so eine Art E-Mail, das war noch viel komplizierter, aber letztendlich eine Information von A nach B zu schicken. Das war mit dem heutigen Erleben zum Thema Retail, zum Thema Mobility und so weiter überhaupt nicht vergleichbar. Und deshalb dasselbe müssen wir ja in unserem geschützten Gesundheitssystem eben mit den Playern dann auch kreieren, wo wir sagen, das sind die, die halt wirklich die Versorgungsziele, die solidarischen Versorgungsziele genauso vor Augen haben, wie wir alle, damit der Markt eben nicht von Dritten plötzlich, die mit viel Geld und letztendlich viel UX, UI, Kommunikation und so weiter und auch Expertise in einen Markt eindringen, dass wir diesen Markt halt letztendlich so, wie er ist, auch als schützenswerten Markt letztendlich erhalten.
Also die These zusammengefasst, und ich finde es absolut stringent und nachvollziehbar, wäre, Deutschland muss den Markt Gesundheit, Gesundheitsdaten eigenständig abbilden, damit egal welche Spieler in diesen Markt auch hinein können. Dafür muss der Markt bestimmte Barrieren haben, das ist klar, aus Sicherheitsgründen. Er muss aber auch bestimmte Möglichkeiten haben. Und was wir nicht machen dürfen, ist patriarchische Politik, wo wir Menschen quasi schon quo System daran hindern, ihre Daten auch freizugeben. Das würde mit dazugehören. Das kann ich übrigens für das Thema Gesundheitsmanagement nur voll und ganz bestätigen. Es ist faszinierend, was wir für betriebswirtschaftliche Auswertungen machen, Korrelationen bilden zwischen nicht nur Krankenständen, sondern auch Fluktuation, Produktivität, Qualität und Gesundheitsdaten. Und da sind die, also das große Stichwort dafür heißt Value on Investment, Wertbeitragsrechnung, wird noch quasi gar nicht gemacht, ist aber dann wirklich der an der Hand geführte Beweis, auch für Wirksamkeiten letzten Endes. Was ich spannend finde, es würde eigentlich bedeuten, ich darf den Konsum von Gesundheit darüber finanzieren, dass ich Daten auch zur Verfügung stelle. Denn wir haben ja ein Problem mit Gesundheit in Deutschland. Und du hattest mir berichtet, es gibt nur Ideen darüber, dass auch es wieder einen Trend zurück gibt, dass Betriebskrankenkassen gegründet werden von Unternehmen oder mal darüber nachgedacht wird, wo man sagen würde, das ist ja betriebswirtschaftlich Selbstmord eigentlich. Aber es ist natürlich eine andere Möglichkeit, Daten zu erheben, mehr Wissen zu generieren und vielleicht auch wirklich aktiv Hilfe zu leisten. Trotzdem, man würde ein solches Phänomen, was ja so ein bisschen von hinten durch die Brust ist, dadurch eigentlich verhindern, dass ich Menschen erlauben würde, ihren eigenen Gesundheitskonsum, ihr eigenes Gesundheitsbenefit mit ihren eigenen Daten zu bezahlen. Oder muss ich die Menschen da noch schützen? Das vielleicht so als letzte Frage. Es ist schlimm, die Zeit ist schon wieder sehr kurz.
Ich würde sagen, man muss es gar nicht, also bezahlen finde ich halt schon schwierig, weil das klingt dann tatsächlich wie eine Verpflichtung, wenn ich nicht mit meinen Daten bezahle. Ich würde es ganz anders sehen. Ich würde sagen, es wäre optimal, wenn Menschen verstehen, dass sie mit ihren Daten dazu beitragen können, das System besser zu machen und damit letztendlich auch ihre Versorgung wiederum besser zu machen. Und es muss halt freiwillig sein, weil letztendlich ein Vergütungssystem ist halt ein anderes und das ist, was ich vorhin auch sagte, mit dem solidarischen System. Ich finde gut, dass wir ein solidarisches System haben, das halt ganz klare Spielregeln auch zur Vergütung hat. Ich sehe es halt hier eher aus der wirklich Perspektive, wie entwickelt sich ein System weiter. Und wo man das ja immer sehr schön beobachten kann, ist ja auch bei Menschen, wenn sie halt schwer krank sind, und dann auf Daten Dritte angewiesen sind, wie sich die Bereitschaft dann auch verändert. die Daten zur Verfügung zu stellen. Unabhängig davon haben wir aber in Deutschland sowieso eine sehr, sehr hohe Bereitschaft, Daten für die Forschung zur Verfügung zu stellen. Das ist ja gar nicht so, dass wir in Deutschland ein Riesenproblem haben. Wir haben ein Problem von wenigen, die es aber verhindern. Und das ist das, was mir eher Sorgen macht. Wenn man sich, und da kann man sich verschiedenste Studien anschauen, wenn klar ist, dass die Daten geschützt sind, dass sie halt wirklich für eine wirkungsvolle Forschung genutzt werden, dann sind Menschen im hohen Maße über 70-80% bereit, wirklich ihre Daten auch entsprechend zur Verfügung zu stellen. Was eben passieren muss, ist, dass es dafür einen regulatorischen Rahmen gibt und auch einen technisch sicheren Abgebildeten. Und was jetzt passiert, ist ja eben auch auf europäischer Ebene, dass genau dieser Gesundheitsdatenraum jetzt entwickelt wird. Ich glaube, da wird jetzt auch vieles hingehen, aber nur Regulatorik und nur Technik alleine reichen nicht, sondern die Kommunikation darüber ist halt ganz wichtig, dass es dann halt auch mit Leben gefüllt wird, weil am Ende darf eben auch nicht passieren, stell dir vor, es gibt eben ein solches Angebot und keiner nutzt es, weil er es nicht kennt.
Ja.
Als ein Beispiel. Und ich glaube, es wird halt immer deutlich, dass alles, was wir zur Digitalisierung erleben, ist letztendlich ein großer Transformationsprozess. Und da ist das Thema Kultur das Wichtigste. Wirklich aufzuzeigen, warum ist Digitalisierung nicht, also die W-Fragen auch wirklich adressieren, so wie ihr das ja in der Prävention auch immer macht. Es geht ja immer darum, aufzuzeigen, warum werden die Dinge gemacht, wer macht es, weshalb, bis wann und so weiter, damit halt letztendlich ja Klarheit organisiert wird, weil alles, was eben logischerweise nicht klar ist, ist ein Hemmnis. Hemmnisse machen krank etc. Und das gilt ja eben auch für ein solches System. Also hier wirklich ganz deutlich aufzuzeigen, kulturell sehr viel dran arbeiten an dem Thema, dass sowohl die Professionals, also die Leistungserbringer und die Organisationen Lust auf Digitalisierung haben, genauso wie die Patientinnen und Patienten, sodass es dann halt auch leben kann, dass dann die Technik, die zur Verfügung gestellt wird und der regulatorische Rahmen dann halt am Ende des Tages auch zu einem Umsetzungsprozess dann führen.
Wunderbar. Ich finde, dass das sehr gut passt. Normalerweise enden wir immer mit drei Takeaways, aber ich nehme tatsächlich jetzt nur eins. Weil du hast was, finde ich, Entscheidendes gesagt, dass das viel unter die Klammer setzt, dass systemisch ermöglicht wird, Daten zur Verfügung zu stellen, um die Zukunft der Gesundheit in Deutschland auch wirklich gestalten zu können. Von allen Spielern, die sich daran beteiligen, ist keine Frage des Geldes, ist keine Frage von Sicherheitsbedenken oder von Infrastruktur oder dergleichen, sondern es ist eine Frage der Solidarität. Und das finde ich ein ganz wichtiges Takeaway. Leider Gottes, muss man sagen, ist unsere Zeit komplett durch. Wir haben uns ein paar Minuten mehr gegönnt und das war richtig so. Ich habe alleine noch 4, 5, 6 Impulse, über die wir weiterreden könnten. Das fängt von arbeitsplatznaher Versorgung an, geht aber auch weiter über wirklich Nachweise durch Daten für eine Zukunft der Gesundheit zu schaffen, das Vernetzen von Vorsorge und Versorgung, also 1000 Dinge, über die man denken und nachdenken kann. Meine Frage an dich, Christian, abschließend für die Zuhörer, die wir haben, wenn jemand jetzt sagt, boah, also das ist wirklich viel Erfahrung, wo finden dich Menschen, wenn sie sich mal mit dir vernetzen möchten oder wenn sie dir vielleicht eine Nachricht schreiben möchten? Geht das über LinkedIn oder geht das über bei IBM anrufen in der Zentrale und gucken, ob sie dich durchstellen oder wie funktioniert das?
Ich glaube, der leichteste Weg ist wirklich über LinkedIn. Mhm. Das würde mich freuen. Ich freue mich da über ein großes Netzwerk. Einfach Christian Klose und IBM und dann findet man mich ohne Probleme.
Super. Christian, dann sage ich ganz, ganz herzlichen Dank für den wertvollen Input. Es hat großen Spaß gemacht, es war sehr lehrreich für mich. Ich freue mich, wenn wir immer weiter miteinander agieren, noch in Zukunft. War toll. Vielen lieben Dank.
Gerne. Nochmal danke auch von meiner Seite.
Alles klar. Tschüss.
Ciao.
Schön, dass Sie auch bei dieser Folge wieder dabei waren. Für mehr Informationen gehen Sie auf unsere Website unter www.my-move.de. Bleiben Sie gesund und bis zum nächsten Mal.